Willkommen bei Allmächt, Bamberger Gespräche über Gott und die Welt.
In dieser Staffel unseres Podcasts geht's um endlich Leben, im Angesicht des Todes Leben gestalten. Und gemeinsam mit inspirierenden Gästen gehen wir diesem Thema auf den Grund.
Am Mikro sind für euch Lilly Reibenspieß
und Claudia Allraum. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im folgenden Gespräch wird Suizid thematisiert. Bitte entscheidet selbst, ob ihr dem Gespräch gerade gut zuhören könnt und möchtet. Falls ihr Hilfe benötigt, schaut bitte auch in unsere Shownotes, denn dort haben wir euch Telefonnummern von der Telefonseelsorge verlinkt. Die können euch bei Bedarf rund um die Uhr helfen.
Allmächt, Claudia. Ich habe neulich mal wieder den Hollywood-Blockbuster Ein ganzes halbes Jahr gesehen. Ein bewegender Film. Hast du ihn vielleicht auch schon mal angeschaut?
Nee, leider nicht. Also der Name sagt mir was, aber den Film selbst habe ich noch nicht gesehen.
Ja, es geht um eine Geschichte, die in der Schweiz spielt. Und es dreht sich um ein Thema, das immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich das selbstbestimmte Sterben. Ein emotionales, aber gleichzeitig auch tiefgründiges Thema, wie ich finde, das uns auch direkt zu unserem heutigen Schwerpunkt bringt.
Genau, denn heute beschäftigen wir uns mit selbstbestimmten oder auch menschenwürdigen Sterben. Und dazu haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, der den Diskurs zur Sterbehilfe bzw. auch Verantwortung im Umgang mit Suizid in Deutschland in den letzten Jahren ganz wesentlich geprägt hat. Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl ist Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und Geschäftsführer des Berliner Instituts für christliche Ethik und Politik. Man kennt ihn auch deshalb, weil er von 2016 bis 2024 Mitglied des Deutschen Ethikrates war. Übrigens, das Gespräch mit Professor Lob-Hüdepohl habe ich ausnahmsweise ohne Lilly aufgenommen. In den nächsten Folgen sind wir dann aber natürlich wieder zu zweit am Mikro. Lieber Herr Professor Lob-Hüdepohl, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind.
Ich danke für die Einladung.
Herr Professor Lob-Hüdepohl, Sie haben sich ja unter anderem als Mitglied des Ethikrats, aber auch in Ihren Forschungen intensiv mit dem Thema selbstbestimmtes Sterben auseinandergesetzt. Und wir sprechen ja auch darüber im Theologischen Forum hier an der Universität Bamberg. Was ist für Sie gutes Sterben?
Also ein Sterben, was wirklich gestorben wird, im Sinne von, dass es auch eine gewisse Zeit dauert. Ein Sterben, was wirklich sich über Tage oder auch Wochen, Monate hinwegzieht, ist ein Sterben, wo ich mich nicht erfahre als abhängig von einer Apparatemedizin, wo ich keine Schmerzen oder nicht allzu viel Schmerzen habe. Und ich meine Schmerzen nicht nur physischer Art, sondern auch psychischer Art, also Angst, Depressionen habe, wo ich nicht einsam sterben muss, sondern vielleicht auch in Kommunikation mit Menschen, die mein Sterben begleiten, im Hospiz oder auch daheim. Und auch, wo ich keinen spirituellen Schmerz habe, also jedenfalls halbwegs schmerzfrei, will sagen, dass ich für mich eine Form finde, mit meinem Leben auch abschiedlich leben zu können, also wirklich auch abgeschlossen zu haben oder abschließen zu können und das auch mit einer gewissen Stimmigkeit. Das sind so Faktoren für ein gutes Sterben. Also, dass ich nicht einfach Objekt bin, sondern dass ich es auch ein bisschen mitgestalten kann.
Ja, wenn Sie schon von diesem Gestalten sprechen, Sie haben ja auch diesen Begriff Gestaltsaal, das Leben, das Sterben als Gestaltsaal des Lebens mit in Ihrem Vortragstitel aufgenommen. Also der Tod eben nicht nur als Schicksal, sondern ein Lebensbereich, der gestaltbar sein kann. Inwiefern kann man denn seinen eigenen Tod überhaupt gestalten oder wie trifft man vielleicht auch Entscheidungen für so ein selbstbestimmtes, gestaltetes Sterben?
Ja, also zunächst einmal erfahre ich dann mein Sterben nicht als bloßes Schicksal, wo ich ausgeliefert bin. Und ich sehe mein Sterben nicht als ein Machsal, was ich also noch managen muss. Mhm. Zwischen diesen beiden Polen, also Schicksal und Machsal, bewegt sich das, was ich gerne einfach mal Gestaltsaal nennen möchte. Natürlich ist das limitiert. Nicht? Ich habe vermutlich eine schwere Einbuße an körperlicher oder anderer Befindlichkeit, wenn ich eine schwere Erkrankung habe. Ich habe vielleicht dann auch eben Schmerzen. Aber innerhalb dieser Situation des Begrenztseins, der Kontingenz, wie wir das gerne nennen, gibt es ja Möglichkeiten, noch unerledigte Dinge zu tun, mir selber Gedanken zu machen, mit bestimmten Menschen in Gespräch zu treten, möglicherweise auch noch mit denen, die mir ganz wichtig sind, noch das Leben reflektieren oder meine Befindlichkeit zu äußern oder zu meditieren oder aber auch im Stillen oder mit anderen einen Gottesdienst zu feiern. Das sind viele, viele Faktoren des Gestaltenkönnens oder, wie ich das aus dem Hospizen weiß, noch mal richtig super lecker essen. Ja. Ich kenne einen Sternekoch in Hamburg, der hat seinen Beruf an den Nagel gegeben und kocht jetzt für Menschen in den letzten Lebenstagen ihre Lieblingsgerichte. Also Sie sehen, es muss gar nicht nur spirituell sein, sondern, oder auch das ist dann spirituell, also noch etwas zu machen, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und das wissen wir aus der Arbeit im hospizlichen oder palliativen Bereich, dass Menschen genau diese Gestaltungsmöglichkeiten trotz aller Enge, die natürlich ein Sterben mit sich bringt, wenn sie unheilbar gewissermaßen ihrem Ende entgegensehen. Aber das sind ganz wichtige Momente, die ein Sterben gestalten lassen können. Das ist nicht erzwingbar, das ist auch nicht bei jeder und bei jedem Menschen, das ist klar, aber viele Menschen sehen diese Optionen und diese Optionen sollten wir ihnen auch eröffnen.
Sie haben jetzt schon angesprochen, Hospize als Orte, wo ein gutes, selbstbestimmtes, gestaltetes Sterben möglich ist. Gibt es vielleicht im Gegenzug dazu auch Settings oder Orte, an denen Sterbende wenig Gestaltungsspielraum haben?
Ja, oftmals noch in Krankenhäusern, auf Intensivstationen oder aber auch in Situationen etwa des Gefängnisses. Ich habe selber dazu eine ganze Reihe von auch Veröffentlichungen gemacht, wo ich mich intensiv mit der Frage des Sterbens im Gefängnis. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, denn eigentlich kennt das deutsche Strafprozessrecht und letztendlich auch die Notwendigkeit, dass ein Mensch sein Sterben in Freiheit, also nicht im Vollzug, erleben können soll. Aber viele ältere Strafgefangene wollen das nicht. Wohin sollen sie sich auch wenden, wenn sie über 10, 20 Jahren vielleicht auch im Gefängnis eingesessen haben? Sie wollen das nicht mehr verlassen. Und dennoch gibt es natürlich kaum Möglichkeiten, innerhalb dieses Gefängnisses diese Form von Gestaltung vorzunehmen. Wobei ich weiß, dass viele Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger darauf sehr achten. Also da einen Raum eröffnen, da merken Sie, die Gefängnisseelsorge ist ganz, ganz wichtig. Übrigens nicht nur für Evangelien oder Katholen oder sonst was, sondern einfach als ein Angebot der Begleitung. Und dann gibt es natürlich ein furchtbares Sterben müssen, wie wir es erfahren haben in der Corona-Pandemie, gerade am Anfang, wo selbst die Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen der Langzeitpflege, also Senioreneinrichtungen, innerhalb des Hauses sogar isoliert wurden. Ja. Nicht? Also nicht nur nach außen hin. Und diese Menschen sind wirklich furchtbar einsam gestorben. Und wir können nur hoffen, dass ihnen wenigstens über die virtuelle Kontaktnahme mit An- und Zugehörigen da ein Kontakt möglich war. Aber eigentlich ist das Moment des Sterbens, was auch so ein bisschen das leibliche Moment, also wo ich das Haptische, wo vielleicht auch meine Hand gehalten werden kann. Ich muss, manche wollen das nicht, aber viele möchten das sehr gerne. Das war natürlich alles nicht möglich. Und das, würde ich sagen, ist ein, darf ich es so sagen, ein schlechtes Sterben.
Sterben, ja. Sie haben viel von der Gemeinschaft gesprochen und auch den Angehörigen. Ich drehe es noch mal ein bisschen um. Wenn jetzt in meinem engeren Umfeld jemand bald sterben wird, worauf kann ich denn als Angehörige achten, um dem Sterbenden ein selbstbestimmtes Sterben zu ermöglichen, ein menschenwürdiges Sterben?
Ich als Angehöriger sorgfältig mitbekommen, also nichts tabuisieren und wenn es mir möglich ist, Signale aufzunehmen, ob der Sterbende eigentlich noch was von mir will. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber der Sterbende lebt ja in einer Phase, die wir gerne nennen, ein abschiedliches Leben. Ja. Und ein abschiedliches Leben bedeutet auch, dass er sich nicht nur verabschieden kann, etwa von mir, sondern dass er dann irgendwie auch in Ruhe gelassen wird. Mhm. Ganz viele, die im Kontext von Palliativ und Hospiz unterwegs sind, wissen, dass ein Mensch gerade in dem Augenblick stirbt, wo einer, der sie begleitet, aus der Tür raus ist.
Mhm. Ja.
Also nicht, will sagen, ich muss ihn selber auch loslassen können, gewissermaßen, damit er in dieser Weise sich in seine Endlichkeit hineinverfügen kann. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber manchmal möchte vielleicht im letzten Augenblick jemand allein sein, nicht einsam, aber allein sein in dem Sinne, in Ruhe gelassen zu werden. Also nicht krampfhaft Präsenz zu zeigen, sondern auch mitzubekommen, wann vielleicht ein Mensch jetzt abschiedlich mit mir ist und sagt, ich verabschiede mich von dir und gewissermaßen lass mich dann in Ruhe. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht krampfhaft festhalten, ja, auch wenn mir das schwerfällt, natürlich, ja, aber dann auch einen Menschen gehen zu lassen. Ich glaube, es ist eine ganz große Herausforderung, weil selbst in einem allerhöchsten Alter ist ein Mensch, der mir lieb geworden ist, wenn er gegangen ist, immer ein Schmerz. Ja. Auch ein 96er, der weg ist, fügt einem 20-Jährigen Schmerz zu, wenn er nicht mehr da ist. Obwohl er mit 96 alles Recht hat, wirklich im besten Sinne das Zeitliche zu segnen. Also ich sage das bewusst, das Zeitliche zu segnen. Ja. Das hört sich so komisch an, aber er gibt seinem Zeitlichen einen Segen, in dem Sinne, dass er sagt, das war vielleicht gut, aber jetzt bin ich weg sozusagen. Ja. Und dieses Gefühl von Angehörigen, dazu würde ich sie sehr, sehr ermutigen. Das weiß ich auch aus einer gewissen Erfahrung hier, dass das oft schwerfällt. Aber da würde ich Angehörige ermutigen. Und das ist ein Teil auch der Trauerbegleitung, der Sterbebegleitung. Sie gilt eben nicht nur demjenigen, der hinterher tot ist, sondern auch denen, die hinterbleiben, also Angehörigen.
Ja. Ich bin selbst Historikerin und schaue so ein bisschen mit historischer Perspektive auch auf den Umgang mit dem Tod. Und Sie haben jetzt die Corona-Pandemie schon herausgenommen als so einen Tiefpunkt für ein gutes Sterben für viele Menschen. Wenn ich mir die letzten Jahrhunderte anschaue, wie hat sich denn der Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft verändert? Vielleicht auch in den letzten 100 Jahren tatsächlich. Hat sich die Art zu sterben da verändert?
Ja, also mindestens so jetzt im Kontinentaleuropäischen. Also es wird natürlich auch woanders gestorben und dann auch ganz anders in den Ländern des globalen Südens oder im Osten und dergleichen. Aber hier, Arjé verdanke ich da sehr viele Einsichten. Er unterscheidet den Tod in einer vormodernen Zeit von einer Tod in einer modernen Zeit. In der modernen Zeit hat sich der Tod oder Sterben und Tod versachlicht, mediziniert. Er wird begriffen als ein Verfall des Physischen, als Epiphänomen eines Richtigen, also als ein Phänomen nach dem eigentlichen Leben. Yeah. In vormoderner Zeit, sagt er, wurde auch zu allen Zeiten übrigens gestorben. Also auch wenn ein Kind, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener starb, dann war das plötzlich oftmals. Das brauchte ja nur eine kleine Erkrankung. Aber das Sterben und Tod hatte einen Sitz im Leben, wo es möglich war, wirklich noch zu sterben, im Sinne von, dass es noch Tage dauerte und dergleichen, wurden Menschen zusammengerufen. Selbstverständlich kamen auch Kinder an das Sterbebett. Es war eingebettet in Rituale, die also jetzt nicht nur übrigens dem Sterbenden, also derjenige, der hinterher dann tot ist, sondern auch denen, die mitsterben. Denn es bleiben ja Hinterbleibende. Wir sagen, Sterben ist ja, ich nenne es immer ein Beziehungsgeschehen. Ja. Nicht? Zwischen dem, der tot ist später, und denen, die dann weiterleben. Die aber dann, es ersterben ja Beziehungen. Nicht? Ja. Und allen gab es eine Möglichkeit, durch Rituale hier eine Fassung zu bekommen. Und das war der Tod in vormoderner Zeit, so bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Das kann man natürlich jetzt nicht auf ein ganz bestimmtes eine ganz bestimmte Jahreszahl festnehmen. Nicht? Und das hat sich eben verändert. Es wurde mediziniert, es wurde, was ja gut ist, der Tod ist bis weit an die Grenzen einer großen Lebensspanne, jedenfalls im Schnitt, verdrängt worden, also zurückgedrängt worden, was ja positiv war, nicht, durch die Fortschritte der Medizin. Aber es wurde damit zugleich auch tabuisiert. Ich bin als 10-Jähriger halbwaise geworden und meine Mutter musste kämpfen gegenüber den Ärztinnen und Ärzten, dass ich zum Totenbett meines Vaters gelange, weil es völlig klar war, in Anführungsstrichen, Kinder und Jugendliche, um Gottes Willen dürfen die keine Leiche sehen, nicht? Und das ist natürlich eine Tabuisierung, die eher schädlich ist, weil wir es verlernt haben, auch mit der Endlichkeit des Lebens in dieser Weise von Kindesbeinen an Erfahrungen zu sammeln und damit auch den Schrecken vor einer solchen Situation auch zu verlieren.
Ja, und dadurch die Normalität des Todes ja auch verloren geht.
Genau,
ja.
Mit Endlichkeiten oder auch mit dem, was ein Sterbender, mit der Umgang auch mit einem Leichnam. Nicht? Wir haben es mit einem Leichnam zu tun und nicht mit einem Kadaver.
Ja.
Nicht? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht? Der angemessene Umgang mit einem Toten in Form seines Leichnams oder beispielsweise auch, dass er beerdigt wird, ist vor allen Dingen ganz hoch bedeutsam für Lebende. Jetzt nicht nur Ehrerweis gegenüber dem Toten, sondern auch wichtig für Lebende, nicht? Mhm. Weil es Orte sind, in denen wir gedenken, woher wir kommen, ja, denen, die wir uns leibhaftig verdanken und so. Das sind ganz wichtige Umgangsformen. Deshalb ist es wichtig, dass wir eigentlich von Kindesbeines an lernen, mit Tod und Sterben umzugehen.
Ja. Sie haben ja schon diese Rituale gerade angesprochen. Diese Rituale stehen ja oft auch in religiösen Traditionen und auch in der christlichen Tradition gibt es verschiedene Rituale rund um Sterben und Tod. Und Sie haben auch gesagt, das kann hilfreich sein für die Sterbenden und vor allem auch für die Angehörigen. Sterben denn religiöse Menschen oder Christinnen und Christen anders?
Oh, da wäre ich vorsichtig. Ich würde mal in jedem Fall sagen, dass Religionen, insbesondere auch das Christentum, aber längst nicht nur das, Rituale anbieten, auch Deutungen anbieten. Oder auch beispielsweise die Deutung, die ja uns Christinnen und Christen mit in die Taufe gelegt ist, nicht? Die Hoffnung auf Vollendung, also dass der irdische Tod nicht das letzte Wort ist, sondern dass die Auferstehungshoffnung, die wir dem Nazarener verdanken, auch uns gilt, uns allen gilt, nicht? Aber machen wir uns nichts vor. Auch Christinnen und Christen, ich will nicht sagen leiden, sondern sind betroffen von dem, was ich metaphysische Obdachlosigkeit nenne, nicht? Denn auch viele Christinnen und Christen vertrauen nicht mehr so im Letzten, dass es so etwas gibt wie ein ewiges Leben. Ist ja auch ausgesprochen schwierig, sich das vorzustellen, was denn das ist sozusagen, nicht? Und deshalb wäre ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, Christinnen und Christen sterben anders. Ihre Religion bietet eine Deutung an, die sicherlich hilfreich ist, davon bin ich fest von überzeugt. Aber es ist kein Automatismus. Es ist kein Automatismus.
Jetzt stelle ich mir es gerade für junge, auch gesunde Menschen durchaus etwas abwegig oder herausfordernd vor, sich schon in der vitalen Phase des Lebens mit dem eigenen Tod, mit dem eigenen Sterben zu beschäftigen. Ja, liegt für Sie ein Mehrwert darin, sich schon frühzeitig mit dem eigenen Sterben zu beschäftigen? Oder sagen Sie, das ist etwas, mit dem man sich dann beschäftigen kann, wenn das eher absehbar ist, wenn man zum Beispiel schwer erkrankt ist?
Also vielleicht nicht unbedingt mit dem eigenen Sterben, aber mit der eigenen Endlichkeit. Mhm. Und die Endlichkeit kann uns jederzeit ereilen. Aber es geht ja nicht nur um mich. Also ich lebe ja nicht nur für mich sozusagen. Davon bin ich übrigens als Christ besonders. Sondern wir leben in Gemeinschaft. Und wir leben in Gemeinschaft auch mit älteren Menschen. Wir leben auch in Gemeinschaft mit jüngeren Menschen, die entweder krankheitsbedingt oder durch ein anderes Schicksal, Verunfallung oder aber durch Suizid schnell aus dem Leben gerissen werden. Das heißt, es ist durchaus etwas, was uns alltäglich schon auch berühren sollte. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, ich habe es ja eben schon etwas ausgeführt, sehr frühzeitig, ach, jetzt will ich nicht sagen, mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Ja. Das hört sich immer so schon so großartig an. Aber sich mit der Frage der Endlichkeit des eigenen Daseins, sich bewusst zu werden und die Endlichkeit vielleicht des Lebens auch in Gestalt der Biografie anderer Menschen, der Eltern, der Großeltern, von Freundinnen und Freunden, uns damit auch zu befassen.
Mhm.
Und nochmals, die Endlichkeit des Lebens ist nicht nur eine Endlichkeit für den, der hinterher tot ist, sondern es ist auch eine Endlichkeit für die, die hinterbleiben, noch lange leben.
Mhm.
Noch lange leben. Ich habe durch diese durch diese, ja, mir ist das in der Tat als Schicksal zugefügt worden. Und ich bin nicht, eine, das passieren vielen nicht, bin sehr frühzeitig mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ja. Und das ist ein Thema, ein Lebensthema für mich gewesen, was ich über lange Zeit verdrängt habe. Ich habe erst viele Jahrzehnte später begonnen, über Sterben zu sprechen. Ja, weil es mir natürlich schon im Nacken saß, dass ich älter werden wollte als mein Vater, der mit 46 gestorben ist. Das habe ich vollbracht gewissermaßen. Das ist ein Lebensthema, auch meiner Geschwister gewesen. Nicht? Und das finde ich gut. Ich finde es nicht gut, dass mein Vater früher gestorben ist, aber dass ich einen Anhalt bekommen habe. Aber eben zu lange bin ich doch in einer Situation groß geworden, in Schule, in der Gesellschaft, wo diese Fragen eher nach hinten gedrängt wurden. Das finde ich eben halt bedauerlich. Also will sagen, auf Ihre Frage dann doch eine ausschweifendere Antwort, aber ich finde es sehr wichtig, sich frühzeitig die Fragen der Endlichkeit an sich heranzulassen. Mhm. So will ich es mal vorsichtig.
Ja, um nicht zu verdrängen.
Nicht zu verdrängen.
Ja. Ja, Sie waren ja von 2016 bis 2024 Mitglied im Deutschen Ethikrat. Dieses Gremium beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens und bietet der Gesellschaft und Politik Orientierung. Deswegen würde mich jetzt noch einiges zum Ethikrat interessieren. Wer gibt denn eigentlich die Themen vor, mit denen sich der Ethikrat beschäftigt?
Das ist sehr unterschiedlich. Förmlich kann der Deutsche Bundestag oder auch die Bundesregierung dem Deutschen Ethikrat bitten, sich eines Themas anzunehmen. Die meisten Themen gibt sich allerdings der Ethikrat selber in einer informellen Konsultation. Man hat ja ganz viele Kontakte beispielsweise mit Parlamentariern, mit Menschen aus der Administration, also mit Ministerinnen, Minister und so. Da ergeben sich dann Themen, die man dann aufgreift. Aber ab und zu gibt es auch förmliche Bitten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages, denn wir sind ja ein Gremium auf gesetzlicher Basis und gewissermaßen dem Bundestag nachgeordnet.
Wie kommt denn so etwas dann im Ethikrat auch zustande? Da sitzen ja doch einige Menschen zusammen. Wie kommt man denn da zu einem Konsens oder einer gemeinsamen Linie?
Ja, also mit reichlichst viel Diskussionen, mit reichlichst viel Studium von Positionen. Wir haben viele Anhörungen gehabt, das machen wir auch zu völlig anderen Themen und dergleichen, nicht? Und längst nicht immer kommt man zu einer einheitlichen Meinung. Ganz im Gegenteil. Wir haben beispielsweise während der Corona-Pandemie viele Stellungnahmen, oftmals auch sogenannte Ad-hoc-Empfehlungen. Die sind mit sogenannten Gabelvoten geendet oder sogar dreifach, also mit einer Mistgabel. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern das sind dreizackige oder vierzackige, wo wir zunächst mal bemüht haben, uns auf eine Sichtweise zu verständigen des Sachverhaltes. Auch das ist durchaus gelegentlich kontrovers. Und dann auch Positionen zu bestimmen, die wir dann ja auch verschiedentlich begründen. Und so gibt es zu bestimmten Fragen auch durchaus legitime unterschiedliche Auffassungen. Und Aufgabe des Ethikrates ist einfach ja nicht nur zu sagen, so ist richtig oder so ist falsch, sondern zu sagen, es gibt durchaus unterschiedliche Optionen und die unterschiedlichen Optionen sind alle durchaus legitim. Sie kommen zustande, weil wir unterschiedlich gewichten. Ja. Das ist ganz wichtig. Viele moralische Probleme, gerade im Rahmen der Bioethik, sind Güterabwägungen, wo man zwischen sehr unterschiedlichen Gütern abzuwägen hat. Und für unterschiedliche Güterabwägungen gibt es eben halt unterschiedliche Argumente. Und uns ist wichtig, dass wir für die Politik oder auch für die interessierte Öffentlichkeit Argumentationsfiguren stark machen. Und deshalb gibt es, wie gesagt, nicht nur Konsense, sondern auch viel Gabelvoten. Aber ich kann sagen, dass zum Thema Suizid diese Stellungnahme eine der ganz wenigen Stellungnahmen, wo es nicht nur keine Gabel gab, sondern noch nie jemals ein Sondervotum. Auch das kann man nämlich machen, wenn also die große Mehrheit einer Position zuneigt, aber dann ein Ethikrat oder auch zwei oder drei sagen, nein, zumindest mit bestimmten Positionen sind wir nicht einverstanden, deshalb schreiben wir ein Sondervotum. Das ist völlig Fug und Recht, so muss das sein, damit klar wird, dass man hier nicht irgendwie zwanghaft Kompromisse bastelt, sondern dass auch Menschen mit Fug und Recht sagen können, wir sind anderer Auffassung. Aber diese Stellungnahme kennt weder ein Gabelvotum noch irgendwie ein Sondervotum, sondern in ein paar Punkten gibt es mini kleine Unterschiede, die haben wir auch im Text markiert, aber ansonsten sind wir zu einem weitgehenden Konsens gelangt.
Sie sind ja auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Wie stehen denn die christlichen Kirchen zum Thema selbstbestimmtes Sterben?
Ja, unbedingt. Also das selbstbestimmte Sterben im Sinne von Gestaltung in jedem Fall. Wir haben ja verschiedenste Formen von Sterbehilfe. Ja. Zum Thema Suizidassistenz, da hat sich doch sowohl die Deutsche Bischofskonferenz wie auch das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, denn ich bin zugleich auch in der Unterkommission Bioethik seit vielen Jahren, in einem Punkt, wie ich meine, sehr wichtig, was heißt bewegt. Und zwar nämlich, dass die Deutsche Bischofskonferenz etwa auch gesagt hat, im Letzten steht uns kein Urteil dazu, ob im Letzten ein Mensch sich selbst aus dem Leben nimmt. Selbst wenn wir das für uns persönlich vielleicht ablehnen würden und auch alles daran setzen müssen, dass Menschen erst gar nicht in die Lebenslage kommen, sich selber aus dem Leben nehmen zu wollen, sozusagen. Denn Suizidalität fällt ja nicht vom Himmel, die baut sich ja auf. Ja. Aber im Letzten ist dann doch diese Entscheidung zu respektieren. Da steht uns kein Urteil zu, war die Stellungnahme damals der Deutschen Bischofskonferenz, sondern wir müssen schlicht Begleitung hier anbieten. Ja, und das ist eine Position, die das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken wie auch die Deutsche Bischofskonferenz gemeinsam tragen. Und dass sie sagen, wir müssen die Frage des Suizides herausholen aus einer Tabuisierung. Ja. Während also früher, übrigens nicht nur in kirchlichen Kontexten, sondern auch in allgemein gesellschaftlichen Kontexten, man der Auffassung war, sobald wir nur auf Suizidabsichten eingehen, dann befeuern wir das sogar. Und das wissen wir, ist das Gegenteil von dem, was sinnvoll ist. Sondern wir müssen auch in kirchlichen Einrichtungen, von denen es bekanntlich sehr viele ja auch in diesen Kontexten gibt, sehr frühzeitig und zwar sehr empathisch mit solchen Todeswünschen, die noch nicht unbedingt Suizidwünsche sein müssen, sondern sich auch artikulieren können nach dem Motto, ich kann nicht mehr, also Lebensüberdruss und dergleichen, dass wir das nicht irgendwie wimmeln und sagen, ach, es wird noch besser oder so, das darfst du nicht, Geschenkcharakter vom Herrgott und so, vorsichtig, vorsichtig, ja, also er hat mir, glaube ich, nicht das Leiden geschenkt, ja, sondern darauf eingehen und allerdings durchaus mit der Option, die Lebensbindungen von Menschen stark zu machen. Mhm. Nicht? Auch das wissen wir aus der Suizidforschung, nicht nur im kirchlichen Kontext, solche Wünsche sind, wir nennen das gerne volatil, also sie kommen, werden mal stärker, mal weniger stark. Außerdem ist es nicht unbedingt der Wunsch, überhaupt nicht mehr leben zu können, sondern nicht mehr leben zu können unter den obwaltenden Umständen sozusagen. Möglicherweise kann man ja auch an den Umständen etwas ändern und nicht nur möglicherweise, sondern man kann oftmals was an diesen Umständen etwas ändern. Und dazu ist es aber erforderlich, dass wir auch innerhalb von Kirche, also in den Einrichtungen, in Gemeinden, in den Familien, da eine Offenheit, und zwar sehr frühzeitig eine Offenheit signalisieren, dass man mit so welchen Wünschen und Tendenzen eines menschlichen Lebens auch ins Gespräch kommen wollen. Denn nur so äußern sie sich frühzeitig, nur so bekommen wir auch die Chance, Lebensbindungen, wenn sie vorhanden sind, und in der Regel sind sie nämlich vorhanden, stark zu machen. Mhm. Also Sie merken, das ist auch, glaube ich, für Kirche, für das Zentralkomitee wie auch für die Bischofskonferenz selbst ein Lernprozess in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Nicht, Sie müssen sich vorstellen, vor 35 Jahren, oder jetzt sind es schon beinahe, Anfang der 90er Jahre, hat die Deutsche Bischofskonferenz über ihren Prälaten damals noch vehement gegen die Zulassung von Hospiz und Palliativ, also so, das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja. Heftig, weil das seien dann also Todesengel-Einrichtungen und so. Ich weiß von den damals Verantwortlichen, dass sie sich dafür geschämt schämen. So, sie sind mittlerweile auch verstorben, ja. Nicht, weil das war gerade gar nicht etwas, was den Tod befördern möchte, sondern was wirklich eine Begleitung sein wollte und so. Und so hat sich diese Einstellung natürlich der Kirche auch verändert und das finde ich sehr gut. Mhm.
Ja, ich würde gerne noch einmal die Gelegenheit nutzen, hier mit Ihnen als Ethiker sprechen zu können, auch abseits der Themen rund um Sterben und Tod. Wir leben ja in sehr turbulenten Zeiten, um das so etwas heruntergebrochen zu formulieren. Welche ethischen Fragestellungen haben das denn aus Ihrer Sicht für uns aktuell eine hohe gesellschaftliche Relevanz?
Also ich glaube, die gesamte Herausforderung durch das, was man künstliche Intelligenz nennt, das hat schon und verändert noch sehr stark unsere Alltagssituation und natürlich auch unsere berufliche Situation oder auch mit Blick auf, worüber wir sprachen, Gesundheitssituation. Ja. Das finde ich extrem wichtig, zu einem kompetenten Umgang mit künstlicher Intelligenz, was man da auch immer mit verbinden mag, auch beizutragen. Und zwar nicht nur in Fachkreisen, sondern es muss eigentlich so etwas werden, ich habe es jetzt jüngst mal genannt, zu einer Jedermensch-Kompetenz sozusagen. Und das da sehe ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gestehe ich freimütig, dass auch ich das sehe, was ganz viele Jugendliche miterlebt haben. Wir haben uns, das steckt mir immer noch in den Knochen, wir haben vor 2 Jahren mit vielen Schülerinnen und Schülern im Deutschen Ethikrat eine große Konferenz gemacht. Sagt ihr uns, wie habt ihr euch gefühlt in der Corona-Pandemie? Ja. Ganz selber. Und dann zum Schluss sollten Sie eigentlich sagen, was ist Ihnen eigentlich besonders wichtig, womit müsste der Ethikrat sich eigentlich beschäftigen? Mhm. Nahezu unisono kam die Forderung auf Klimagerechtigkeit.
Ja.
Wir waren alle verblüfft. Jetzt nicht, dass Klimagerechtigkeit wichtig ist, sondern dass also bei dem Thema Corona-Belastung, psychische Belastung auf einmal die Frage von Klimaangst so stark fokussiert wurde. Das hat uns motiviert, uns mit der letzten Stellungnahme zum Thema Klimagerechtigkeit auch zu äußern. Und diese ganzen Fragen, also die Transformationsbedarfe, die wir mit Blick auf soziale, ökologische Herausforderungen zu bewältigen haben, das finde ich extrem wichtig. Damit verbunden natürlich auch die starken Tendenzen in der Gesellschaft, die ich mit größter Sorge natürlich sehe, genau das abzublocken und eher, ich sag mal, nicht regressiv autoritär zu sagen, das gibt's nicht oder wenn es das vielleicht auch gibt, es ist uns im Letzten egal, weil wir wollen so leben, so Wohlstand leben, wie wir das jetzt uns angewöhnt haben und damit auf Kosten der jetzigen vieler jetziger, denn es leiden massiv bereits heute schon Menschen unter dieser Form der Klimaveränderungen, aber vor allen Dingen natürlich auch der zukünftige Generation. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld und es berührt letztendlich auch das Ausgangsthema übrigens Sterben und Suizidalität. Ja. Denn wir wissen, dass Suizidalität natürlich dadurch gesteigert werden, wenn mehr Angst vor Zukunft einen Menschen im tiefsten Innern berührt. Und ich glaube, dass diese Frage von Zukunftsängsten gerade im Kontext sozial-ökologischer Herausforderungen immer stärker werden wird. Und das sehe ich als einer der wichtigsten Problembereiche.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, die wir allen Gästen stellen und die nochmal ganz anders gelagert ist. Sie haben ja vorhin mal die metaphysische Obdachlosigkeit angesprochen. An anderer Stelle sprechen Sie auch von metaphysische Unwissenheit oder Ähnliches. Ich beziehe mich mal auf dieses, was kommt nach dem Tod? Wie sieht denn für Sie so ganz persönlich der Himmel aus? Vielleicht in so einer ganz naiven Vorstellung oder vielleicht auch in einer reflektierten?
Ja, weiß ich nicht, sondern ich pflege nur die Hoffnung, dass das, was wir so ein bisschen in der Bibel irgendwie ganz zum Schluss lesen, von dem himmlischen Jerusalem, die biblischen Schreiberinnen und Schreiber sagen ja nicht, wie es konkret aussieht, sondern sie sagen eigentlich nur, wie es nicht aussieht. Keine Klage, kein Wein, keine Tränen. Also diese Hoffnung gewissermaßen, die würde ich verbinden mit dem, was wir ewiges Leben, was wir Himmel nennen. Das trägt mich. Alles andere, muss ich ganz offen sagen, würde ich weder als Theologe und mir noch weniger als Andreas Lophüdepohl sozusagen eigentlich ausmalen können. Natürlich ist die Hoffnung vielleicht eines Wiedersehens, aber es gibt ein Hoffen auch auf das Nicht-Wiedersehen, denn nicht alle würde ich vielleicht wiedersehen wollen. Da merken Sie, ich spiele so ein bisschen mit diesem Gedanken und dann verbiete ich mir das. Da verbiete ich mir, mach keine Gedanken. Ich hoffe nur, dass der irdische Tod nicht wirklich das letzte Wort ist, was über meine Biografie gesprochen ist, sondern dass sich in welcher Form auch immer eine Fortwirkung sich mir auch darstellt. Aber wie es aussieht, habe ich keine Ahnung. Auch kein Bild.
Ganz herzlichen Dank auch nochmal für die Beantwortung dieser ja irgendwie auch persönlichen Frage. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Lobhüdepohl, für dieses Gespräch und für die ganz interessanten ja, Antworten und Gedanken, die wir mitnehmen können. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier zu Besuch waren.
Ich danke für Ihr Interesse.
Dankeschön.
Wir haben euch in den Shownotes Hilfsangebote verlinkt. Dort findet ihr auch die Stellungnahme des Ethikrates zum Thema Suizid. Wenn ihr die Folge interessant fandet und etwas für euch mitgenommen habt, dann hört doch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, eure Lilly
und eure Claudia.